Dieser Podcast wird unterstützt von Yes, der Mobilfunkdiscounter.
Auf mich wirkt es so, als ob der Student Herbert Kickl im Laufe seiner universitären Laufbahn festgestellt hat, dass er eigentlich gar nicht so weiß, wohin mit sich.
Ein junger Mann, der seinen Weg noch nicht so richtig gefunden hat, stößt Mitte der 90er Jahre zur rechtspopulistischen FPÖ.
Angeblich stellt er sich bei der FPÖ mit den Worten vor, ich kann nichts, aber ich kann alles lernen, und bekommt seine Chance.
Herbert Kickl. So richtig scheint er damals nicht zur FPÖ zu passen. Ein Einzelgänger, der lieber allein am Schreibtisch sitzt, als mit Parteifreunden feiern zu gehen. Doch Kickl fühlt sich von seinem großen Vorbild angezogen, dem damaligen FPÖ-Chef Jörg Haider.
Im Maschinenraum der Partei arbeitet Kickl sich nach oben.
Er begann dann irgendwann an Reden für Jörg Haider mitzuschreiben. Slogans, Sprüche für den Parteivorsitzenden.
Bis Herbert Kickl ein Fehler passiert.
Kickl hat Haider sagen lassen, wie kann jemand, der so viel Dreck am Stecken hat, Ariel heißen. Und Ariel war ein Waschmittel.
In einer Rede für den Parteichef hat Herbert Kickl einen antisemitischen Witz eingebaut. Über den Präsidenten der jüdischen Kultusgemeinde, Ariel Musikant.
Zur Strafe wird der junge Redenschreiber Kickl nach Kärnten versetzt. Dorthin, wo auch sein Idol Haider inzwischen als Landeshauptmann ist.
Wie soll man denn eine Regierung wählen, die aus nieselsüchtigen Koffern und hirnlosen Figuren besteht? Das kann nicht gut gehen.
Und Haider schießt auch immer stärker gegen die eigene Partei. In der FPÖ brodelt es deshalb.
Es gab schon vor der Abspaltung von Haider Gerüchte, dass Haider sozusagen die FPÖ verlassen möchte, sein eigenes Ding macht.
Und schon bald wird Herbert Kickl vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Raut vom Standard. Das ist die zweite Folge. Der heimliche Parteichef. Wir erzählen, wie Kickl die bis dahin größte Krise der FPÖ miterlebt und wie er zum Kopf der Partei wird.
Kärnten Anfang der 2000er Jahre. Hier arbeitet Herbert Kickl inzwischen als Leiter der FPÖ-Parteiakademie. Für sein großes Vorbild, Jörg Haider. Der ist als Parteichef zurückgetreten und stattdessen Landeshauptmann von Kärnten geworden.
Kickl unterstützt Haider in seinen Wahlkämpfen im Bundesland. Die laufen auch ziemlich gut. Haider bleibt bis zu seinem Tod 2008 Kärntner Landeshauptmann. Doch er verändert sich in dieser Zeit.
No, I'm very often here because I have some friends. My good friend, the Minister of Foreign Affairs.
Er hat sich immer wieder neu erfunden, ist teilweise zu Diktatoren wie Saddam Hussein geflogen, hat seine Freundschaft zu einem Sohn von Gaddafi zelebriert. Also der war immer für eine Überraschung gut.
Das sagt unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel. Kontakte zu Autokraten, Freundschaften mit Diktatorensöhnen, Haiders plötzliches außenpolitisches Engagement sehen selbst viele Parteifreunde kritisch. Und obwohl sich Haider ja eigentlich aus der Bundespolitik zurückgezogen hat, mischt er da trotzdem weiterhin mit.
Er torpedierte teilweise mit populistischen Forderungen eben auch die Regierungspolitik seiner eigenen FPÖ. Und offensichtlich ging ihm aber auch ab, dass er nicht mehr Parteichef war.
Vielen in der FPÖ gefällt das nicht. Immer mehr Parteifreunde fragen sich, ob Haider langsam den Boden unter den Füßen verliert. Und auch Herbert Kickl, der all die Jahre treu an Haiders Seite stand, bekommt langsam Zweifel an seinem Chef.
Offensichtlich hat das Kickl nicht gefallen. Er fand ihn wankelmütig, er fand ihn nicht konsequent genug.
Ausgerechnet in dieser Phase, als sein Bild von Haider langsam ins Wanken gerät, trifft Kickl einen jungen Mann, der seinen Weg einmal mehr entscheidend prägen wird.
Wenn wir diesen direkt an Patienten herstellen können, würden wir 6.000 bis 7.000 Schilling dafür verlangen.
Einen gelernten Zahntechniker aus Wien.
Kickl und Strache haben sich 2003 kennengelernt. Ein heute noch amtierender Funktionär hatte den Kärntner Kickl und den aufstrebenden jungen Wiener Strache sozusagen zusammengebracht.
Heinz Christian Strache, der Mann, der später einmal FPÖ-Chef werden soll und viel später mit einer feuchtfröhlichen Nacht auf Ibiza seine Partei aus der Koalition katapultiert. 2003 ist das aber noch weit weg. Da ist Strache Mitte 30, ein aufstrebender Stern am Wiener Polithimmel.
Herbert Kickl und Heinz-Christian Strache sind grundverschiedene Charaktere. Wir versuchen uns, dieses erste Treffen der beiden vorzustellen. Vielleicht sitzen sie in einem Kaffeehaus irgendwo in Wien.
Da ist Strache, der in Wien aufgewachsen ist, Burschenschafter, feierfreudig, gelernter Zahntechniker, eben ein Kumpeltyp. Und ihm gegenüber Herbert Kickl, aufgewachsen im ländlichen Kärnten, Sportler, Philosophiestudent, mehr der ruhige, unscheinbare, der sich im Hintergrund hält.
Aber gleichzeitig befinden sich beide damals in ziemlich ähnlichen Lebensphasen. Heinz-Christian Strache ist verheiratet und vor kurzem Vater geworden. Und auch Herbert Kickl hat einen Sohn, der in dieser Zeit zur Welt kommt. Beide sind dabei, sich etwas aufzubauen, privat, aber auch politisch.
Kickl fand Gefallen an Strache und beide fanden auch Gemeinsamkeiten. Sie kommen eher aus sozusagen kleinen Verhältnissen und beide haben es schwer gehabt. Sie haben sich beide nach oben gearbeitet.
Beide sind ehrgeizig und sie erkennen, sie können sich gegenseitig helfen.
Für Kickl war damals Strache das personifizierte Gegenprogramm zu Jörg Haider. Haider galt damals schon als wankelmütig und eher soft. Und Strache war damals klar in seiner Ausrichtung, einfach stramm rechts.
Als die beiden sich kennenlernen, gilt Strache zwar als politisches Talent, das Insider auch kennen, aber auf der großen Politbühne spielt er keine so richtige Rolle. Doch das soll sich bald ändern.
Am 7. September 2002 kommt es zu einem Paukenschlag in der österreichischen Innenpolitik. Im steirischen Knittelfeld zerbricht die Freiheitliche Partei.
Wir nehmen den Hut, wir sagen Adieu.
Gefasst nehmen Vizekanzlerin, Finanzminister und der Klubobmann Abschied von der Regierungspolitik. Der Graben innerhalb der FPÖ war zu tief.
Für die FPÖ sind es Anfang der 2000er harte Jahre. Die Regierung mit der ÖVP zerbricht. Zu viel Chaos in der FPÖ. Dazu tragen vor allem auch Haiders ständige Querschüsse aus Kärnten bei. Und Kickl muss aus der Provinz dabei zusehen, wie die Partei bei den Neuwahlen 2002 massiv abstürzt. Trotzdem wird die schwarz-blaue Koalition fortgesetzt. Aber innerhalb der Partei rumort es.
Obwohl Jörg Haider ja selbst einiges zu dem ganzen Chaos beigetragen hat, werden schließlich die Rufe immer lauter, dass er die Partei wieder übernehmen soll. Der Volksliebling, der von vielen noch immer verehrt wird. Ob auch Kickl sich wünscht, dass sein altes Idol die Partei zu alter Größe zurückführt, das wissen wir nicht. Schließlich wächst in dieser Zeit ja auch seine Begeisterung für einen neuen, jungen Parteifreund, Strache. Am Ende kommt es aber ohnehin ganz anders. Haider gründet auf eigene Faust seine eigene Partei, das BZÖ.
Die österreichische politische Landschaft hat eine neue Partei zu bieten, das BZÖ, statt der FPÖ künftig in Bundesregierung und Parlament. Hinter dem neuen Kürzel steckt das Bündnis Zukunft Österreich, so nennt sich jener Teil, der sich heute von den Freiheitlichen abgespaltet hat.
Es ist die Topmeldung in diesen Tagen, nicht nur wie hier im ORF. Und für die FPÖ ist es eine Hiobsbotschaft.
Als Haider ging, war ja die FPÖ tatsächlich kurz davor, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Viele Funktionäre, viele Mandatsträgerinnen sind mit Haider mitgegangen. Und in dieser Zeit hat Strache die Partei quasi konsolidiert.
Jörg Haider mit seinem Spaltungsschritt, den er gesetzt hat, selbst diese Bundesregierung massiv gefährdet hat. Ich erinnere daran an seine Worte, als Heide Schmidt damals in einer charakterlosen Art und Weise einen Teil des Parlamentsklubs abgespalten hat. Es zeigt, was sein Wort gilt, leider Gottes nicht.
Mit Haiders Abgang ist der große Moment von Heinz-Christian Strache gekommen. Er übernimmt die Führung in der FPÖ oder dem, was von der Partei übrig geblieben ist. Und Herbert Kickl wird plötzlich vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Denn sein Chef und großes Idol möchte ihn für das neue BZÖ gewinnen.
Als Haider die FPÖ verließ und seine neue Partei BZÖ gründete, wollte er angeblich weiter auf Kickl setzen. Es heißt, Kickl habe damals zwei Angebote gehabt. Eins von Haider und eins von Strache.
Auch Strache hat das Talent von Kickl erkannt. Die Wucht seiner brachialen Sprache. Er, Strache, redet zwar gerne vor vielen Leuten, aber um die Worte zu formulieren, um sich Kampagnen auszudenken, dafür braucht er andere. Strache sieht damals offenbar schon, wie wichtig der unscheinbare Mann aus Kärnten noch für ihn werden könnte.
Leicht fällt Kickl die Entscheidung wahrscheinlich nicht. Aber da sind ja schon länger Zweifel an dem Mann, der ihn einst zur Partei gebracht hat. Seine Sprunghaftigkeit, der politische Kurswechsel.
Strache hingegen schien ihm einfach die Person zu sein mit Zukunft. Kickl sagte mal, Strache habe damals einen ziemlichen Zug zum Tor gehabt. Er sei eckiger, kantiger gewesen und das hat Kickl damals einfach gefallen.
Also wendet sich Kickl von seinem großen Vorbild ab und entscheidet sich für Heinz-Christian Strache. Bis zu Haiders Tod wird Kickl zu einem seiner schärfsten Kritiker. Ihn fallen zu lassen und stattdessen auf den Newcomer Strache zu setzen, soll sich später als wohl wichtigster Schachzug in seiner Karriere erweisen. Als sich 2005 Haiders BZÖ abspaltet, sind es Chaostage in der FPÖ. In ganz Österreich zersplittern Landesorganisationen, laufen FPÖ-Abgeordnete zum BZÖ über, treten enttäuschte Mitglieder aus der Partei aus. Für den jungen und noch unerfahrenen Parteichef Heinz-Christian Strache ist es eine Feuertaufe.
Und wen hat er damals an seiner Seite gehabt? Herbert Kickl.
Die Krise der Partei wird für Kickl zur Chance. Da ist plötzlich jemand, der seine Fähigkeiten wirklich braucht. Kickl kann beweisen, dass er nicht nur auf dem Papier für andere Sprüche klopfen kann, sondern auch ein gutes Gespür für Macht hat. Dafür, wie man eine Partei lenkt.
Und Strache, dem es an diesen Talenten fehlt, verlässt sich voll auf seinen Parteifreund. Schon bald hört er bei wichtigen Fragen auf Kickl.
Er hatte zum Beispiel in Vorarlberg mit dem dortigen Landesverband der FPÖ größere Schwierigkeiten und Strache war schon drauf und dran, dort Parteiausschlüsse durchzuführen und Kickl hat ihn da ausgebremst.
Und das, obwohl viele in der Partei Vorbehalte gegen Kickl haben. Immerhin war er Jörg Haider, der die Partei ja nun verraten hat, über Jahre ein wichtiger und loyaler Mitarbeiter.
In den ersten Jahren galt Kickl noch als Haidermann in weiten Kreisen der FPÖ. Und entsprechend schlug ihm Misstrauen aus der FPÖ entgegen. Vor allem beäugte ihn die Wiener Landespartei sehr, sehr skeptisch. Manche verdächtigten ihn sogar, insgeheim noch zu Haider zu halten und sozusagen ein U-Boot, ein Spion in der FPÖ zu sein.
Strache dürfte auf diese Gerüchte nie besonders viel gegeben haben. Sonst hätte er wohl kaum von Beginn an auf Kickls Know-how gesetzt. Schon bald zeichnet sich zwischen den beiden eine Art Arbeitsteilung ab. Sie werden zum Duo.
Beide agierten mehr und mehr symbiotisch. Strache war der Frontmann auf der Bühne und hat dort eine Show abgezogen. Und Kickl stand hinten am Mischpult.
Innerhalb der Partei steigt Herbert Kickl Anfang 2005 zum Generalsekretär auf. Eine ziemlich mächtige Position. Wie mächtig, das hängt allerdings damit zusammen, wie gut die Partei an sich dasteht. Und als Herbert Kickl dieses Amt antritt, liegt die FPÖ gerade mal bei 7% in den Umfragen. Er und Strache wissen, sie müssen nochmal ganz von vorn anfangen. Und zwar schnell, denn im Herbst 2006 stehen Neuwahlen an. In dieser Zeit lernt ein Mann aus Wien namens Oliver Rieberich Herbert Kickl kennen.
Also das war auf alle Fälle 2006, unmittelbar nachdem ich halt meine Arbeit beim Herrn Strache begonnen habe.
Falls Sie unsere Reihe über Straches Bodyguard gehört haben, dann kennen Sie diese Stimme bestimmt noch. Oliver Rieberich hat mehr als 10 Jahre lang für Heinz-Christian Strache als Fahrer und Personenschützer gearbeitet. Und er war es auch, der schließlich die Ibiza-Affäre ins Rollen brachte. Wenn Sie wissen wollen, wie, dann hören Sie am besten unsere Serie mit ihm nach. Wir packen sie in die Shownotes.
2006 beginnt Rieberich, der eigentlich Polizist ist, jedenfalls für Strache zu arbeiten. Und da trifft er dann ziemlich schnell auch auf Herbert Kickl.
Ja, er war sehr unauffällig an und für sich, der Herr Kickl. Er war distanziert, freundlich.
Es ist so, wir wollten für diese Reihe natürlich mit möglichst vielen Menschen sprechen, die Herbert Kickl persönlich kennen. Und jetzt nicht nur hier und da mal ein Interview mit ihm geführt oder ihn bei politischen Veranstaltungen erlebt haben. Aber es ist gar nicht so leicht, Leute zu finden, die den Menschen Herbert Kickl kennen. Oliver Rieberich überrascht das nicht.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, erst gegen Ende habe ich zum ersten Mal eigentlich, ich glaube, einen Sohn von ihm gesehen. Ja. Er hat das komplett weggehalten. Er hat das komplett außen vor gelassen.
Das Persönliche, das Private, all das hält Kickl bedeckt. Ganz im Gegensatz zu seinem Chef Strache, der dem Boulevard gerne mal Einblicke in sein Liebesleben gibt. Während Rieberich die Freizügigkeit von Strache über die Jahre immer mehr abstößt, merkt man beim Zuhören, dass er von Herbert Kickl bis heute fasziniert ist.
Also eher introvertiert, zurückhaltend, analytisch, definitiv intelligent, belesen, rhetorisch, eine Zunge wie ein Schwert.
Und mit dieser spitzen Zunge hilft Kickl Strache, Reden für den Wahlkampf zu schreiben. Und noch anderes.
Ich schreibe in das Jahr 2006. Alle Politiker haben sich mit der herrschenden Regierung abgefunden oder sind bereit, die ÖVP in ihrem Machtrausch zu unterstützen. Alle Politiker, nein, ein von einer unbeugsamen Partei, der FPÖ, aufgestellter Mann, hört nicht auf, Widerstand zu leisten.
Heinz-Christian Strache inszeniert sich bei der Wahl als neues, frisches Gesicht. Als einer, der vor allem junge Wähler ansprechen will. Dafür rappt er sogar um Stimmen.
Ich bin HC, ein Volksvertreter, vielleicht sogar Überzeugungstäter.
Dieser Track bringt ganz gut auf den Punkt, worauf die FPÖ in diesem Wahlkampf vor allem setzt.
Ich sag nur das, was sich alle denken. Wir wollen unser Land nicht mehr verschenken. An Menschen, die unsere Kultur nicht schätzen, sich über unsere Gesetze wegsetzen. Wer sich nicht integrieren will, für den habe ich ein Reiseziel. Ab in die Heimat, guten Flug. Arbeitslose haben wir hier selbst genug.
Wer den Text für den Rap gedichtet hat, das wissen wir nicht genau. Womöglich war auch das Kickl. Ganz sicher aber kommen von ihm einige der Sprüche, die im Sommer 2006 auf den Wahlplakaten der FPÖ stehen.
Ich kann mich da noch ziemlich gut erinnern. Ich war damals 10, also das war eigentlich eine der ersten Wahlen, bei denen ich auch tatsächlich lesen und verstehen konnte, was da auf den Plakaten neben den grinsenden Politikern gestanden ist. Bei der FPÖ waren das auf der einen Seite Dinge wie Sozialstaat statt Zuwanderung, aber auch Reime, sowas wie sichere Pensionen statt Asylmillionen oder Daheim statt Islam.
Was die Parolen, was die Sprüche angeht, diese eingängigen Slogans, diese Reime, da kann man schon sicher davon ausgehen, dass das meiste von Herbert Kickl stammte.
Und Kickl schreibt Strache immer weiter nach oben. 2006 bekommt die FPÖ 11% der Stimmen. Kein Vergleich zum Erfolg von 1999 unter Jörg Haider, da wählte sogar ein Drittel der ÖsterreicherInnen blau. Aber ausgelöscht, wie viele geglaubt haben, ist die FPÖ nach Haiders Spaltung sicher nicht. Für Herbert Kickl ändert sich außerdem mit dieser Wahl etwas Grundlegendes. Bis jetzt wuchs zwar seine Macht immer mehr in der Partei, aber er war im Hintergrund. Nach den Wahlen landet er dann zum ersten Mal im Nationalrat. Er schreibt nicht mehr nur Reden für andere, sondern steht selbst am Pult und lässt sich von Parteifreunden beklatschen, während er Reden gegen die Regierung und gegen die EU schwingt.
Sie haben es verloren. Diese Demut haben Sie verloren, weil Sie glauben, der Wind, nach dem Sie segeln, weht aus Brüssel. Nein, er weht nicht aus Brüssel, er weht gegen Brüssel. Und wenn Sie eine Politik für die Österreicherinnen und Österreicher machen wollen, dann müssen Sie gegen diesen Wind reizen und nicht Ihre Fahnen in diesen Wind hineinhängen.
Kickl kann nun auch selbst Anträge ins Parlament einbringen. Laut der grünen Abgeordneten Judith Schwendner, die damals mit ihm im Sozialausschuss sitzt, bringt er vor allem Anträge ein, bei denen es um das Verhältnis zwischen Österreichern und Ausländern geht.
Die Hauptarbeit von Kickl ist aber weiter, Strategien für den Parteichef ausarbeiten. Denn der Wahlerfolg der FPÖ zeigt, Heinz-Christian Strache funktioniert als Gesicht der Partei. Doch die Fäden zieht jemand anderes.
Der Herr Strache war das Gesicht, ja, was man präpariert hat und vorgeschickt hat, aber Kickl plus einige wenige Referenten und enge Mitarbeiter von ihm im Hintergrund, speziell die Presseabteilung, das waren die Manager. Die haben ihn, hat sie gebrieft und so hingebogen, so gemacht, wie er dann in der Öffentlichkeit rübergekommen ist.
So beschreibt es jedenfalls Straches Bodyguard Oliver Rieberich. Es ist aber offenbar keine Konkurrenz, die da läuft.
Auch strategisch waren sich beide einig. Man müsse immer schneller und besser sein als die anderen. Besser heißt in dem Fall aggressiver, pointierter, auf jeden Fall so, dass man Alleinstellungsmerkmale hatte.
Und unser Kollege Oliver Dasgupta sagt, es ist nicht so, dass Strache keine Stärken mit an den Tisch gebracht hätte. Er ist der geborene Kommunikator.
Er hatte die Gabe, sozusagen auch kurz vor einer Pressekonferenz, dann den Stoff, den Kickl vorher eben auf den Punkt gebracht hat, hinaus zu posaunen, als ob er das selber so entwickelt hätte.
In dieser Zeit funktionieren Kickl und Drache als Team perfekt. Kickl ist längst viel mehr geworden als ein Sloganschreiber und Parteifunktionär. Er ist eine von Straches wichtigsten Ansprechpersonen, der Kopf der Partei. Strache weiß das zu schätzen.
Er war nicht beratungsresistent, zumindest am Anfang.
Doch dann beginnt Strache sich zu verändern.
Hörst du gern Musik?
Yes.
Und lustige Sprachnachrichten?
Yes.
Serien schaust du auch?
Yes.
Auch von unterwegs?
Yes.
Das verbraucht ganz schön viel Daten.
Yes.
Bei Yes gibt's jetzt statt 30 GB volle 50 GB um 9,99 Euro. Was sagst du?
Yes.
Also, kein Stress.
Yes.
Kein Stress. Yes.
Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport?
Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer?
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ich bin Tobias Holub.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
Bei der FPÖ spricht man von einem blauen Wunder, das Parteichef HC Strache bewirkt hat.
Sie sind mit alter Stärke zurück auf der politischen Bühne. Die rechte FPÖ erhielt einen Stimmenanteil wie zuletzt in den 90er Jahren unter Jörg Haider.
Die ausländerkritische FPÖ hat bei der Landtagswahl in der österreichischen Hauptstadt Wien mit 32,3% ein Rekordergebnis erreicht.
Mit dem Dreamteam Kickl-Strache gibt es für die FPÖ in den folgenden Jahren eigentlich nur ein Zeichen vor den Wahlergebnissen. Ein dickes Plus. Bei der Nationalratswahl 2008 bekommt sie schon 17% der Stimmen. Haiders BZÖ setzt sich dagegen nicht so richtig durch. Vor allem nach Haiders Unfalltod 2008 geht es für die Partei bergab. 2013 sind es für die FPÖ dann schon 20%. Bei der Wien-Wahl macht sie über 30% der Stimmen. Bei diesen Wahlen immer mit dabei Kickls eingängige Slogans mit einer guten Portion Rassismus.
Pommerin statt Muezzin. Mehr Mut für unser Wiener Blut. Zu viel Fremdes tut niemandem gut.
Und Herbert Kickl kann nicht nur Kindergartenreime. Er ist auch sonst für das ein oder andere interessante Wortspiel zu haben. So macht er den Freiheitskämpfer HC 2008 zum HC.
Ich erinnere an eine Kampagne, wo Strache sich im Stil von Che Guevara hat darstellen lassen, also ikonenhaft. Man kaperte sozusagen das Sujet der politischen Linken, sogar der ziemlich radikalen Linken.
Auch wenn wir wissen, dass Kickl der Stratege hinter den erfolgreichen Wahlkämpfen ist, Heinz-Christian Strache wird als Parteichef dafür gefeiert. Und das steigt ihm offenbar immer mehr zu Kopf.
Über die Jahre hat sich ja eine Überheblichkeit und eine Machtversessenheit entwickelt beim Herrn Strache. Ich meine, die hat man nachvollziehen können. Ja. Also man braucht sich nur die Interviews anhören, ja, die Partei. Früher war es die Partei und ich, und dann war es nur noch ich und die Partei. Also der hat ja komplett den Hang zur Realität verloren.
Immer öfter ist Strache unterwegs in Clubs, feiert die Nächte durch und umgibt sich mit neuen Menschen, die der Erfolg des Strademanns anzieht.
Diese Glücksritte, die da im Laufe der Wahlkämpfe und im Laufe der Jahre dann dazugekommen sind, also diese Happy People da und diese Bussi-Bussi-Gesellschaft und Party, bla bla bla.
Während Strache um die Häuser zieht, arbeitet Kickl. Und zwar nicht mehr nur allein.
Der hat eine tolle Truppe um sich geschart, ja, mit absolut Top-Leuten, intelligenten Leuten.
So sieht es jedenfalls Oliver Ribarich. Er spricht von Leuten, die in der FPÖ zum Teil bis heute Spitzenpositionen haben. Eigentlich gilt Kickl in der Partei damals als unnahbar, als Einzelgänger. Aber er lässt eine kleine Gruppe von engen Vertrauten an sich ran.
Reinhard Teufel zum Beispiel.
Reinhard Teufel, mittlerweile Clubobmann der FPÖ in Österreichs größtem Bundesland Niederösterreich.
Der Höferl.
Volker Höferl, mittlerweile Kickls Pressesprecher. Sein Bruder Alexander Höferl ist außerdem Kommunikationsstratege von Kickl und hat enge Verbindungen in die rechte Medienszene.
Leider der Grünstädel nicht mehr, den ich auch persönlich sehr geschätzt habe.
Karl-Heinz Grünstädel, langjähriger FPÖ-Pressesprecher, der 2021 an einem Herzinfarkt gestorben ist.
Also das war eben diese Truppe, die den HC auch immer gebrieft hat vor den Auftritten.
Viele dieser Männer haben außerdem noch etwas gemeinsam. Sie sind dem eher rechten Lager der FPÖ zuzurechnen. Längst wird Kickl in der Partei nicht mehr skeptisch beäugt, sondern immer mehr geachtet. Wenn man Oliver Rieberich zuhört, dann merkt man, dass er vor Kickl Respekt hat. Bis heute. Vor seinem Arbeitseifer, seiner Disziplin. Während er seinen Chef damals immer merkwürdiger findet.
Ich meine, wenn du den Herrn Strache zweimal am Vormittag einen Termin gegeben hast, ja, an einem Montag um 9 oder um 10, hat der am zweiten Tag, am Dienstag, schon begonnen zu schreien, ob man ihn umbringen will. Ja.
Deshalb ist es auch Herbert Kickl, an den sich Rieberich wendet, als er irgendwann das Gefühl hat, sein Chef verliert die Kontrolle.
Vor 2016, als diese exzessive Phase von Herrn Strache überhand genommen hat, habe ich das Gespräch mit ihm gesucht, zwei oder dreimal.
Und Kickl nimmt Rieberich ernst, obwohl er nur Straches Fahrer ist.
Also er hat immer offenes Ohr gehabt für mich, muss ich dazu sagen.
Und obwohl Kickl dem Parteichef eigentlich loyal zur Seite steht. Aber er spürt offenbar, dass Strache mit seinem exzessiven Lebensstil langsam außer Kontrolle gerät. Ein Lebensstil, der Kickl, dem enthaltsamen Einzelgänger, ohnehin zuwider ist. Er spürt, dass Strache zu einer Gefahr für die Partei werden könnte. Also lässt er seinen engen Vertrauten Reinhard Teufel als Straches Büroleiter einsetzen. Er soll Strache im Blick behalten.
Er hat halt versucht, auch Zugriff natürlich zu bekommen auf den Kalender, weil der Herr Strache hat immer behauptet, er arbeitet zu viel. Er arbeitet Tag und Nacht und das ist ein Wahnsinn. Und unglaublich, was er für ein Arbeitspensum hat.
Bei Strache und seinen Leuten kommt dieser Aufpasser nicht gut an. Ihm gefällt es nicht, dass Kickl offenbar versucht, ihn zu kontrollieren.
Es war ein internes Ringen um die Macht des Bürosessels, ja. Also ein bisschen pervers, aber es sind die Kleinkriege, die auch geführt werden in anderen Büros, nicht nur in dieser Partei.
Es sind erste Risse in der Harmonie des Dreamteams Strache und Kickl. Fronten, die sich auch zwischen Vertrauten der beiden so unterschiedlichen FPÖ-Männer auftun. Manchen scheint es inzwischen fast, als wäre Kickl der heimliche Parteichef. Doch dann passiert etwas.
An der Seite von Strache wirkt Kickl in dieser Zeit wie der Gegenpol zum Parteichef. Strache eher chaotisch und unberechenbar. Es wird gemunkelt, dass er es mit Parteigeldern nicht so genau nimmt. Kickl dagegen ist der kühle Stratege, der nie die Kontrolle verliert. Ein sauber Mann, doch dieses Bild wird im Jahr 2013 durch schwere Vorwürfe erschüttert. Herbert Kickl soll in illegale Parteienfinanzierung verstrickt sein.
Insgesamt ging es bei der Causa um den Vorwurf von illegalen Geldflüssen von einer Werbeagentur in Richtung FPÖ.
Das ist unsere Kollegin Sandra Schieder. Sie ist Innenpolitikredakteurin beim Standard.
Also über diese Werbeagentur soll Geld aus Aufträgen des Landes Kärnten an die Freiheitlichen zurücküberwiesen worden sein.
Bei einer Razzia in der Agentur im Jahr 2013 werden Akten beschlagnahmt. Die sollen belegen, dass Kickl heimlicher Miteigentümer dieser Werbeagentur gewesen sein soll. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beginnt zu ermitteln. Gegen eine ganze Reihe an Personen und gegen das Unternehmen, nicht aber gegen Herbert Kickl.
Das hatte den Grund, dass Herbert Kickl damals als Parlamentarier schon politische Immunität genossen hatte und ein Auslieferungsbegehren der Korruptionsstaatsanwaltschaft damals erfolglos war. Da hat sich das Justizministerium quergelegt, mehr oder minder, mit der Begründung, dass gegen Herbert Kickl kein Anfangsverdacht besteht.
Damals, 2013, bekommt die Öffentlichkeit davon gar nichts mit. Erst 2015 berichten Medien über die Ermittlungen.
Und als diese ganze Geschichte dann auch medial publik wurde, hat sich die Korruptionsstaatsanwaltschaft aus welchen Gründen auch immer entschlossen, keinen weiteren Antrag auf Aufhebung der Immunität Kickls zu stellen. Also für Kickl war im Jahr 2015, als die Sache dann tatsächlich öffentlich auch aufgekommen ist, ausgestanden.
Wahrscheinlich hätte Kickls Weg in die Partei an dieser Stelle eine völlig andere Wendung genommen, wäre tatsächlich gegen ihn ermittelt worden.
Ich persönlich denke, dass Herbert Kickl da tatsächlich mit einem blauen Auge davongekommen ist und dass ihn diese Causa nicht mehr einholen wird, weil wie gesagt, er wurde nie ausgeliefert und es wurden auch nie Ermittlungen gegen seine Person geführt.
Sein Image als der, der alles unter Kontrolle hat, ist zwar leicht beschädigt, aber nicht dauerhaft zerstört. Und nachdem er mit einem blauen Auge davongekommen ist, legt Kickl erst so richtig los.
Mhm. Das ist ein Publikum, wie ich mir das wünsche und wie ich es mir vorstelle. Das ist etwas ganz etwas anderes, wie wenn man im Parlament steht, dort redet und in diesen frustrierten, dauerbetroffenen linken Flügel der Roten und der Grünen hineinschaut.
Mit diesen Worten beginnt Herbert Kickl 2016 eine Rede in Linz. Das Traumpublikum, das da vor ihm sitzt und klatscht, das sind unter anderem Leute von der extrem rechten identitären Bewegung. Der Kongress Verteidiger Europas.
Na, das war eine Versammlung von Rechtsextremen, die zum Teil auch nach Deutschland hinausgespielt haben. Da gibt es diesen Verleger Kubitschek und da gibt es diese Medieninfo direkt und kompakt, die alle zum Teil also auch in Deutschland erscheinen.
Das ist unser Kollege Hans Rauscher vom Standard.
Und es waren auch laut einem Bericht des österreichischen Verfassungsschutzes ausgesprochene Neonazis dabei. Und er war einer der wichtigsten Redner dort und hat also gesagt, das ist ein Publikum, bei dem er sich wohlfühlt. Er hat sozusagen der deutsch-österreichischen Elite des Rechtsextremismus, wie man in Österreich sagt, das Goderl gekratzt.
Und dann legt Kickl los, schimpft gegen Mainstream-Medien und politische Gegner.
Die künstliche Erregung ist garantiert. Und ich für meinen Teil, ich denke keine Sekunde daran, dass ich in Zukunft vielleicht beim Herrn Oellinger, diesem grünen Fossil aus längst vergangenen Tagen und seinen Verbindungsleuten im Standard, die da eine Art Gesinnungsstasi betreiben, quer über das Land, dass ich bei denen anfragen werde.
Jetzt wissen wir also endlich, warum Kickl mit uns für diesen Podcast nicht sprechen wollte. Und dann schiebt er schnell noch etwas ein, für das ihm der Applaus im Publikum garantiert ist.
Oder, dass ich nachfragen werde, vielleicht beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, einem Verein, der an der Spitze der sogenannten Skala der unnötigen Vereine steht.
Widerstand gegen den Nationalsozialismus, freie Presse. Für Kickl offenbar alles ein Witz. Anders als viele in der Partei gehört Kickl zu keiner Burschenschaft, kommt nicht aus dem deutschnationalen Milieu. Doch spätestens mit der Rede 2016 in Linz macht der ein für alle Mal deutlich, wie er jetzt politisch tickt. Dass aus dem Jungen, der sich fürs Militär interessierte und der andere Meinungen nicht so gern gelten ließ, ein rechtsextremer Mann geworden ist.
Sie fliehen vor Krieg, Chaos und Perspektivenlosigkeit aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Deutschland oder Österreich.
In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet. München rechnet bis Sonntag mit bis zu 50.000 Menschen und fordert dringend Hilfe von den Bundesländern und der Bundesregierung.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Das Weltgeschehen 2015 spielt Kickl in die Hände. In der Flüchtlingskrise werden Rechtspopulisten in ganz Europa stärker, auch die FPÖ. Kickl lässt Strache in seinen Reden Ängste schüren und gegen Geflüchtete hetzen.
Überall Gesetzesbruch, überall kommt man illegal von einer Grenze zur nächsten. Die Staaten helfen mit, den Gesetzesbruch vorzunehmen.
Die Stimmungsmache der FPÖ kommt offenbar an. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 wird der Kandidat der Rechtspopulisten Norbert Hofer um ein Haar Österreichs erster blauer Bundespräsident.
Ein Jahr später stehen die Nationalratswahlen an. Herbert Kickl weiß, auf diesen Wahlkampf kommt es an. Wenn die FPÖ es jetzt richtig anstellt, dann kommt sie in die Regierung. Sebastian Kurz und seine neuerdings türkise ÖVP haben den Anti-Ausländerkurs der Freiheitlichen mittlerweile übernommen. Und flirten mit der Idee einer türkis-blauen Koalition.
Am 15. Oktober ist es schließlich soweit.
Sonntagnacht. Ein Wahlgewinner auf dem Weg zur Siegesfeier. Sebastian Kurz steht vor seiner ersten Kanzlerschaft. Dennoch übt er sich in Demut.
Sie feiern ihren ÖVP-Jungstar. Wahlgewinner Sebastian Kurz steuert aufs Kanzleramt zu. Das wird Kurz wahrscheinlich mit dem Drittplatzierten Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ tun.
Die FPÖ macht rund 25% und Kickl weiß, ab jetzt arbeitet er für eine Partei, die mitregiert. Er sitzt weiter im Nationalrat, kann jetzt aber auch reden, für den Vizekanzler schreiben, Strategien für die Minister ausarbeiten, im Hintergrund, im Maschinenraum. Da fühlt er sich wohl. Da will er eigentlich bleiben. Doch es soll anders kommen.
Strache, der ja schon bei aller Unstrukturiertheit ein sehr genaues Gefühl hatte für Macht und Machtabsicherung, hat Kickl nicht als Konkurrenten gesehen, sondern wirklich als wahrscheinlich engsten Vertrauten und als den Mann, der maßgeblich an seinem Aufstieg Anteil hatte.
Und deshalb will Strache ihn in seinem Regierungsteam haben.
Kickl soll Innenminister werden. Und schon wieder steht er vor einer folgenschweren Entscheidung. Aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann und Christoph, der jetzt Neuwirth heißt. Alles Gute zur Hochzeit an dieser Stelle. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Und ich bin Antonia Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Hörst du gern Musik?
Yes.
Und lustige Sprachnachrichten?
Yes.
Serien schaust du auch?
Yes.
Auch von unterwegs?
Yes.
Das verbraucht ganz schön viel Daten.
Yes.
Bei Yes gibt's jetzt statt 30 GB volle 50 GB um 9,99 Euro. Was sagst du?
Yes.
Also, kein Stress.
Yes.
Kein Stress. Yes.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.